Abschnitt 21. Unsere Haltung gegenüber der Souveränität Gottes. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Matthäus 11, Vers 26. Welche große Bedeutung hat diese große Wahrheit für unser Leben? Welche Haltung sollten wir der Souveränität Gottes gegenüber einnehmen? Jede im Wort Gottes offenbarte Wahrheit hat nicht nur unsere Information, sondern auch unsere Inspiration zum Ziel. Eine wahre Erkenntnis der Souveränität Gottes demütigt uns in einem Maße, wie nichts anderes dazu in der Lage wäre, und bringt unsere Herzen in bescheidene Abhängigkeit Gott gegenüber, indem sie uns veranlasst, unseren Eigenwillen aufzugeben und Freudigkeit zu haben in der Erkenntnis und Erfüllung des göttlichen Willens. Wenn wir von der Souveränität Gottes sprechen, dann meinen wir sehr viel mehr als die Ausübung der Herrschergewalt Gottes. Die Souveränität Gottes bedeutet die Göttlichkeit Gottes. In seiner umfassendsten und tiefsten Bedeutung bezeichnet sie den Charakter und das Wesen desjenigen, dessen Wohlgefallen sich vollzieht und dessen Wille zur Ausführung kommt. Wahrhaft die Souveränität Gottes zu erkennen, heißt deshalb, auf den Allmächtigen, den Souverän selbst, zu schauen. Es heißt, in die Gegenwart der erhabenen Majestät in der Höhe zu kommen. Es heißt, eine Schau des dreifach heiligen Gottes in seiner unfassbaren Herrlichkeit zu haben. So sehen wir die Auswirkung bei Hiob, dass ihn eine Schau Gottes in seiner furchtbaren Erhabenheit veranlasste, sich selbst zu verabscheuen und sich vor dem Allmächtigen zu demütigen. Hiob 42, Verse 5 bis 6. Der Anblick des göttlichen Königs demütigte Jesaja in den Staub und brachte ihn zur Erkenntnis seiner eigenen Nichtigkeit. Jesaja 6, Vers 5. Welche Haltung sollten wir dem höchsten Herrscher gegenüber einnehmen? Die Antwort lautet zunächst Gottesfurcht. Wie kommt es, dass die Menschen den Himmel immer offener, dreister und unverschämt herausfordern? Die Antwort ist, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Römer 3, Vers 18. Wie kommt es, dass die Autorität der Schrift in letzter Zeit so sehr herabgewürdigt wurde? Wie kommt es, dass selbst unter denen, die sich als das Volk des Herrn bekennen, so wenig Unterordnung unter sein Wort zu finden ist und dass seine Gebote so gering geschätzt und so bereitwillig außer Acht gelassen werden? Ja, heute gilt es zu betonen, dass unser Gott ein Gott ist, der zu fürchten ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Glückselig die Seele, die durch eine Schau der göttlichen Majestät von Ehrfurcht erfüllt worden ist. Sagt jemand, Gott fürchten müssen nur die Ungerechten, die nicht in Christus sind. Früher war es üblich, von einem Gläubigen als von einem gottesfürchtigen Menschen zu sprechen. Dass eine solche Benennung nahezu ausgestorben ist, zeigt nur, wie weit die Entwicklung gediehen ist. Dennoch steht nach wie vor geschrieben, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103, Vers 13. Diese göttlich gewirkte Schau fördert darum die rechte Gottesfurcht und den gehorsamen Wandel. Hierin sehen wir das göttliche Medikament gegen die angeborene Bosheit unseres Herzens. Der Mensch wird sich entweder seiner selbst oder Gottes rühmen. Denn Ehrfurchtslosigkeit gebiert Ungehorsam. Die Ehrfurchtslosigkeit entspringt aus der Unkenntnis, der Erhabenheit und Autorität Gottes. Die Erkenntnis, dass die Heilige Schrift eine Offenbarung des Allerhöchsten ist, die uns seine Gedanken kundtun und seinen Willen erklärt, ist der erste Schritt zu einem gottesfürchtigen Lebenswandel. Die Erkenntnis, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dass ihre Gebote die Gebote des Allmächtigen sind, öffnet uns die Augen dafür, wie furchtbar es ist, sie zu verachten und zu verwerfen. Die Bibel als eine Botschaft an unsere Seelen zu empfangen, an uns gerichtet vom Schöpfer selbst, wird uns in den Ruf des Psalmisten einstimmen lassen. Neige mein Herz zu deinen Mahnungen. Lass meinen Gang in deinem Wort fest sein. Psalm 119, Verse 36 und 133. Wer erst einmal die Souveränität des Urhebers des Wortes erfasst hat, wird nicht länger unter den Geboten und Gesetzes dieses Wortes auswählen und sich jene heraussuchen, mit denen er einverstanden ist, sondern er wird sich im Klaren sein, dass nichts Geringeres als bedingungslose, aufrichtige Unterordnung die einzig angemessene Haltung des Geschöpfes ist. Eine wahre Erkenntnis der Souveränität Gottes schließt alles Murren aus. Bei demjenigen, der aus Gnade die Souveränität Gottes erkannt hat, verstummt das Murren zugunsten der Hingabe in den göttlichen Willen und der Einsicht, dass er uns nicht so hart gestraft hat, wie wir es verdienen. Wahre Erkenntnis der göttlichen Souveränität wird Gott zugestehen, dass es sein gutes Recht ist, mit uns zu machen, was er will. Wenn er entscheidet, Armut, Krankheit, schmerzlichen Verlust durch Tod zu senden, dann mag das Herz bluten. Es wird dennoch sagen, wird nicht der Richter der ganzen Erde gerecht handeln? Und die stürmische Flut in seinem Inneren wird still werden, und die bezwungene Seele wird unter Tränen doch vertrauensvoll zum Himmel aufblicken und sagen, dein Wille geschehe. Ein treffendes Beispiel für eine Seele, die sich dem souveränen Willen Gottes beugt, wird in 1. Samuel Kapitel 3 von dem Hohepriester Eli bezeugt. Gott offenbarte Samuel, dass er Elis beiden Söhnen ihrer Bosheit wegen töten werde. Die Ankündigung, dass durch ein göttliches Strafgericht die beiden Söhne dahingerafft werden sollten, muss überwältigend gewesen sein. Welche Erwiderung gab er, als er die schreckliche Nachricht erfuhr? Es ist der Herr. Er tut, was ihm wohlgefällt. 1. Samuel 3, Vers 18. Kein weiteres Wort entglitt ihm. Anmutiges Beispiel der Kraft göttlicher Gnade, die den trotzigen Willen bezwingt und ihn veranlasst, ohne zu klagen, in den souveränen Willen Gottes einzuwilligen. So auch das eindrucksvolle Beispiel im Leben von Hiob. An einem einzigen Tag verlor Hiob nicht nur seine Kamel- und Rinderherden, sondern auch seine Söhne und Töchter. Wie nahm er diese Nachricht auf? Er sprach, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 1, Vers 21. Sehen wir die erhabene Ergebung? Wahre Erkenntnis der Souveränität Gottes lässt uns jeden unserer Pläne dem Willen Gottes anheimstellen. Die Herzenserkenntnis dieser seligen Wahrheit von der Souveränität Gottes bringt Früchte hervor, die grundverschieden sind von einem verdrießlichen Sich-Fügen in das Unvermeidliche. Die Herrschergewalt Gottes sollte nicht nur Gottesfurcht, unbedingten Gehorsam und völlige Ergebung erzeugen, sondern sie sollte uns veranlassen, mit dem Psalmisten zu sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. So gibt es keine wahre Ruhe für dein armes Herz, bis du gelernt hast, Gottes Hand in allem zu sehen. Dazu bedarf es der ständigen Übung im Glauben. Glaube ist eben ein sich verlassen auf das gewisse Wort des lebendigen Gottes, und deshalb heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8, Vers 28. So bedeutet Gottesfurcht nicht sklavische Furcht, sondern vielmehr kindliche Unterordnung und Ehrerbietung. Und angesichts dessen, dass die Furcht Gottes der Weisheit Anfang ist, wäre es da nicht befremdlich, wenn Gottesfurcht keine Erwähnung in Zusammenhang mit dem gefunden hätte, der die Verkörperung der Weisheit war? Was war es anderes als Ehrfurcht vor Gott, das den Herrn Jesus Christus veranlasste, Maria und Josef in den Tagen seiner Kindheit untertan zu sein? War es nicht Ehrfurcht vor Gott, die den fleischgewordenen Gottessohn, als er von Satan versucht wurde, vor ihm niederzuknien und ihn anzubeten, erwidern ließ: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen? Wie vollkommen war der Gehorsam, den der Herr Jesus Christus gegenüber Gott, dem Vater, praktizierte. Und im Gedenken daran wollen wir nicht die wunderbare Gnade aus dem Blick verlieren, die ihn, der doch von göttlicher Gestalt war, sich so weit erniedrigen ließ, dass er die Gestalt eines Knechtes annahm, dessen Pflicht der Gehorsam war. Wie absolut und uneingeschränkt dieser Gehorsam war, können wir aus den Worten ersehen: Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Philipper 2, Vers 8. Dass dies ein bewusster, vernünftiger Gehorsam war, wird aus seinen eigenen Worten deutlich. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Johannes 10, Vers 17 und 18. Und was lässt sich über die absolute Ergebung des Sohnes in den Willen des Vaters sagen? Nun, zunächst einmal, dass zwischen den beiden vollkommene Einmütigkeit herrschte. Der Herr Jesus Christus hat gesagt: Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, Vers 38. Lern von ihm, der sanftmütig und von Herzen demütig war. Matthäus 11, Vers 29. Dort im Garten Gethsemane sehen wir das Wort, das Fleisch geworden war, einen vollkommenen Menschen. Sein Geist ist äußerst beunruhigt, als er den schrecklichen Kampf mit der Macht der Finsternis vorausschaut, und vor allem in erster Linie seine Seele ist von Schrecken erfüllt bei dem Gedanken, von Gott getrennt zu sein. Und nun vernimm voll Staunen die Worte seiner heiligen Lippen: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22, Vers 42. Hier sehen wir die Gottergebenheit in ihrer höchsten Verkörperung. Hier finden wir die Hingabe in den Willen des souveränen Gottes in ihrer vollendeten Form dargestellt. Und er hat uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir in seinen Spuren nachfolgen. Gott selbst wurde Mensch und wurde versucht in allen Stücken wie wir, doch ohne Sünde, um uns zu zeigen, wie wir unsere geschöpfliche Natur ausleben sollen. Weil in ihm kein Widerstand war, konnte er sagen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 4, Vers 34. Ja, weil er in allen Dingen in völligem Einklang mit dem Vater war, sagte er: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Psalm 40, Vers 9. Beachte die letzte Formulierung und bedenke seine beispielslose Vortrefflichkeit. Gott muss sein Gesetz in unseren Sinn geben und in unser Herz schreiben, aber in Christi Herz war sein Gesetz immer gewesen. Welch schönes und eindrucksvolles Beispiel für die Dankbarkeit und Freude Christi finden sich in Matthäus 11. Dort sehen wir zunächst den wankenden Glauben seines Vorläufers. Vers 22 bis 23. Als nächstes lesen wir von der Unzufriedenheit des Volkes. Weder die frohe Botschaft Christi noch die ernste Botschaft des Johannes können es zufriedenstellen. Verse 16 und 20. Als drittes haben wir die Unbußfertigen, jener begünstigten Städte, in denen die mächtigsten Werke des Herrn geschahen. Verse 21 bis 24. Und dann lesen wir: Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Vers 25. Beachte, dass die Parallelstelle in Lukas 10 mit den Worten beginnt: Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich. Ja, hier haben wir Gottergebenheit in ihrer reinsten Form. Hier beugt sich derjenige, durch den die Welten gemacht sind, dennoch in den Tagen seiner Erniedrigung angesichts der Ablehnung seiner Person dankbar und freudig dem Willen des Herrn des Himmels und der Erde.